Georgien ist der einstige EU-Musterkandidat für den Westen schon verloren. Georgien galt mal als Musterkandidat für den Beitritt zu EU und NATO. Doch das kleine Land im Kaukasus verwandelt sich mit wachsender Geschwindigkeit in eine Diktatur. Obwohl die Westorientierung nach wie vor populär ist in der Bevölkerung, wendet der Staat sich unter der Regierungspartei Georgischer Traum unter Beifall aus Moskau von den Ländern in Europa und Nordamerika ab, die es seit der Unabhängigkeit 1991 als seine engsten Verbündeten betrachtet hatte. Warum hat Georgien diesen Weg eingeschlagen? Darum geht es im Gespräch mit dem Autor und Journalisten Thomas Franke. Der Osteuropa-Spezialist kennt auch Georgien seit langem. Guten Tag, Herr Franke.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Sie haben zusammen mit Gesine Dornblüt ein Buch über Georgien vorgelegt. Kampf um die Freiheit. Warum eignet sich gerade Georgien dazu, um das Ringen zwischen Demokratie und autoritärem Zugriff zu illustrieren?
Ja, da muss man ein bisschen nach Moskau gucken, interessanterweise. Man muss ja in letzter Zeit immer nach Moskau gucken, wenn man über solche Sachen spricht und wenn es um Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit geht. Also, seit ungefähr 200 Jahren versuchen Herrscher aus Moskau, die Zaren, später die Sowjetunion, Georgien zu kolonialisieren und zu unterdrücken. Und sie waren damit auch weitgehend erfolgreich bis zur Unabhängigkeit nach dem Ende der Sowjetunion. Und jetzt unter dem georgischen Traum, so in den letzten 2-3 Jahren wird das ganz deutlich sichtbar, versucht Russland wieder Georgien unter Kontrolle zu kriegen und es ist dabei sehr, sehr erfolgreich. Und die Mechanismen, die Russland dabei anwendet, die auch der georgische Traum dabei anwendet, wie Sicherheitskräfte infiltriert werden, wie Gerichtsbarkeit abgeschafft wird oder die objektive Gerichtsbarkeit abgeschafft wird, wie Propagandanarrative gestreut werden. Das ist teilweise so simpel und ich sag mal so blöd, dass man es wirklich als Modell nehmen kann und sehen kann, ach schau, das versuchen sie bei uns auch. Aber das ist hier ja nicht so einfach, weil Georgien ist ja keine gewachsene Demokratie oder in sich gefestigte Gesellschaft.
Diese Dominanz oder das Dominanzstreben des Kreml, das schlägt sich ja auch im Untertitel Ihres Buchs nieder. Georgien und der lange Arm des Kreml. Welche Muster dieser russischen Einflussnahme machen Sie denn aus?
Na, die Muster sind im Grunde genommen immer ähnlich. Also wir unterlaufen das Vertrauen in Institutionen, in Rechtsstaat, in Polizei. In Medien, Journalismus, objektiver Journalismus, setzen das gleich mit Fake News. Wir drehen Begriffe um. Anfang September hat das Parlament zum Beispiel beschlossen, dass die Rosenrevolution, der demokratische Umbruch im Jahr 2003, 2004 mit Saakaschwili an der Spitze, ein Putsch gewesen ist, der vom Westen inszeniert wurde. Das ist ein narrativen Stempel, den die Kreml-Propaganda zurzeit auf jede Art von Demokratiebewegung drückt, um sie irgendwie zu diskreditieren. Oder kommen wir zu dem Krieg 2008. Georgien hat plötzlich beschlossen, an diesem Krieg schuld zu sein. Es gibt aber einen Bericht der EU, den sogenannten Taljavini-Bericht, der kurz nach dem Krieg festgestellt hat, ja, Georgien hat den ersten Schuss abgegeben, aber die Reaktion Russlands, dass die Panzer bis kurz vor die Hauptstadt Tiflis gefahren sind, die war übermäßig. Also die Kriegsschuld sehe ich ganz klar auf der russischen Seite und nicht auf der georgischen. So, und die Regierung geht jetzt an all diese doch für die Identität dieses sich ja befreienden Georgiens wichtigen Punkte und bringt eine Unruhe in die Gesellschaft, die unglaublich ist.
Das ist ja etwas, was zentral ist für die georgische Identität. Warum unterwirft das Parlament sich denn freiwillig dem russischen Narrativ?
Das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann und die ich mir immer wieder stelle und die ich auch Georgier, mit denen ich zusammen bin, immer wieder frage. Also sowohl Wissenschaftler als auch Politiker der Opposition, als auch natürlich Kolleginnen und Kollegen, Journalisten, Autoren etc. Ja. Und dann kommt immer nur die Antwort, ja, es ist Geld, es ist Machtstreben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das allein ist. Also wir haben ja an der Spitze des georgischen Staates den Premierminister, Kobachidze, und Irakli Kobachidze hat in Düsseldorf in Jura promoviert. An der Spitze des Parlaments, auch sehr hoch in der Hierarchie der georgischen Gesellschaft steht Shalva Papuashvili, der in Saarbrücken in Jura promoviert hat. Und wir finden noch andere in Deutschland oder den Niederlanden oder Westeuropa promovierte Juristen in der Spitze des georgischen Traums, die genau das machen. Leute, die vorher auch durchaus für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also in der Organisation des deutschen Außenministeriums gearbeitet haben und früher ganz andere Sachen erzählt haben, die heute hier den Rechtsstaat komplett demontieren. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, was fällt denen eigentlich ein? Mal so grundsätzlich, die wissen ganz genau, was sie tun. Und dann gehen wir runter in die anderen Etagen. Also, wir haben es mit einem komplett korrupten Gerichtssystem zu tun. Und zurzeit sehen wir eine Polizei, die völlig entfesselt am Boden liegenden oppositionellen Demonstranten und auch gezielt Journalisten gegen den Kopf tritt. Und zwar in einem Ausmaß, dass einem, falls jemand die Nerven hat, sich das bei YouTube anzugucken, die einen den Atem stocken lässt. Die Leute liegen am Boden, der Kopf liegt rum und man fragt sich, lebt er noch? Und das sind Polizisten, das sind Spezialkräfte, die da vorgehen mit einer äußersten Gewalt. Es gibt Übergriffe gegenüber weiblichen Festgenommenen in den Bussen. Die müssen teilweise nackt Kniebeugen machen. Sie müssen sich zwischen die Beine der Polizisten setzen. Da werden ihnen Blowjobs angeboten. Leute werden hinterher verfolgt, die kommen den Frauen hinterher mehrere Tage später und klingeln an der Tür. Es ist ein unglaublicher Druck, der da aufgebaut wird und diese Polizei ist komplett enthemmt.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass Georgien mal als Musterkandidat unter anderem für den Beitritt zur EU gegolten hat und genau solche Dinge und anderes, das widerspricht ja den Bedingungen, die EU stellt. Aber es ist ja immer noch so, dass die große Mehrheit der Georgier und Georgierinnen offenbar diesen Beitritt will. Also, ja. Wie passt das zusammen?
Ja, das passt nicht zusammen. Und das ist das Interessante daran. Also die georgische Verfassung, die nach 2003, 2004 in Kraft gesetzt wurde, die verpflichtet jede Regierung, den Beitritt zur EU und NATO voranzutreiben. Und von den 12 Kapiteln, die die EU damals in Auftrag gegeben hat, sind 2,5 mehr schlecht als recht erfüllt worden. Trotzdem haben sie den Kandidatenstatus gekriegt. 80% der Georgier, quer durch alle Schichten der Bevölkerung, quer durch alle Altersgruppen, möchte in die EU und die NATO, eben um sich vor Russland zu schützen. Und so behauptet die Regierung, dass das, was sie jetzt machen, der richtige Weg ist in die NATO und in die EU. Das ist totaler Quatsch, weil alles, was sie tun, beziehungsweise sie tun alles, um nicht in die EU und die NATO zu kommen. Sie beleidigen Politikerinnen und Politiker, sie schwächen die Institutionen. Sie fahren eine Rhetorik, als wären sie schon Mitglied und würden da um ihre Identität kämpfen müssen. Sie behaupten, dass die Minderheiten und die Minderheitensprachen leiden werden, was totaler Quatsch ist. Sie behaupten, dass die Georgier Homosexualität akzeptieren müssen.
Begriffe wie Gay-Roper,
Liberasten, all dieser ganze Mist, ja. Und das verbreiten die. Dann haben sie die Beitrittsverhandlungen ausgesetzt und behaupten aber 2028, manchmal sagen sie auch 2030, wird Georgien ein vorbildliches Mitglied der EU sein, weil die EU sich nämlich im georgischen Interesse verändern wird. Weil Georgien ja sozusagen das allerälteste Europa gemeinsam mit den Griechen ist, weil die Wurzeln Georgiens ja schon in der Antike liegen, was stimmt. Also Georgien ist uraltes Europa.
Und von da wird hergeleitet, dass die EU sich an Georgien anpasst.
Ja, 3,5 Millionen Einwohner versus, ich glaube, 143 Millionen. Wer will hier was von wem? Und das sagt natürlich auch jeder EU-Diplomat in Tiflis, was dazu führt, dass sie massiv beschimpft werden. Also die Hassterraden gegen den und die öffentliche Diffamierung zum Beispiel des EU-Botschafters oder auch des deutschen Botschafters, das ist schon knackig.
Der deutsche Botschafter in Georgien, das ist Ernst-Peter Fischer, der wird gezielt diffamiert offenbar.
Ja.
Also bevorzugtes Ziel der georgischen Regierung in einer Kampagne gegen westliche Diplomaten. Warum gerade der?
Weil er Klartext spricht. Der Mann nimmt kein Blatt vor den Mund und der sagt, so geht das nicht. Und das hörten die nicht gern. Französische Botschafterin ist massiv unter Druck gesetzt worden. Das ist dort ein Muster. Also sie werden dann zu Volksfeinden aufgebaut. Das ist im Grunde genommen eine Billigversion der russischen Propaganda und der russischen Mechanismen, um Diplomaten, Journalisten, Politiker unter Druck zu setzen.
Da sind wir wieder bei Russland. Da möchte ich nochmal zurück hin, weil Sie ja schreiben, Georgien und der lange Arm des Kreml. Was ist Moskaus Ziel in Georgien?
Ich glaube, Moskaus Ziel ist grundsätzlich, Dinge und Gesellschaften zu zerstören. Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine geführt hat, wir können das nicht ohne einander denken und bewerten. 2014 hat Russland die Ukraine angegriffen, die Krim besetzt. Es war eine Landnahme im klassischen kriegerischen Sinn. Dann Donbass. So, und dann stand das ganze Ding eine Zeit lang bis 2022 im Februar, mehr als 100.000 russische Truppen die Grenze zur Ukraine überschritten haben. Und der Krieg läuft seit 11,5 Jahren. Wenn wir sagen, der Krieg hat erst 22 im Februar angefangen, unterschlagen wir zwischen 15.000 und 18.000 Toten. Das ist ein ganz schönes Brett. So, und Putin hat ja gesagt, er kriegt Kiew in 3 Tagen erobert, was er nicht geschafft hat. Jetzt sind wir schon bei 3,5 Jahren und sie sind immer noch nicht über Kharkiv hinausgekommen. Ja, oder über Cherson. Also die Ukraine macht das verdammt gut und Putin gerät unter Druck. Die Sanktionen greifen. Irgendwelche Nachfolger in seinem Umfeld, es gibt dann nämlich Leute, die heiß drauf sind, die scharen mit den Füßen. Es gibt Benzinknappheit. Die Ukraine hat mittlerweile Waffen, mit denen sie ganz tief im russischen Hinterland Infrastruktur zerstören kann, die militärisch gebraucht wird. Also es läuft nicht so, wie Putin sich das vorgestellt hat oder die russische Führung sich das vorgestellt hat. So, und Georgien wäre ein Erfolg, den man hinkriegen kann ohne Soldaten. Die hat er nämlich nicht. Die sind alle in der Ukraine, sterben da oder kämpfen da. Man kann das sehen an den Stützpunkten, die auf dem von Russland besetzten Territorium in Georgien sind, also Südossetien, Abchasien. Die sind weitgehend leer. Mit Georgien hätte Putin erstens einen Erfolg. Zweitens betrachten viele Russen Georgien als ihr natürliches Hinterland. Ja, so als würde das zu ihnen gehören. Man kann so durch Tiflis gehen, da sind zurzeit sehr, sehr viele Russen, die da gelandet sind, entweder weil sie flüchten mussten, Putin-Kritiker, oder auch weil sie einfach keinen Bock hatten, in Russland zu leben. Und in Georgien kann man schon um einiges besser leben als in Russland, einfach weil das Wetter schöner ist, das Obst ist besser und so weiter.
Und man wird nicht ins Militär gezogen.
Man wird nicht gezogen, ganz wichtig. Und man kann für ziemlich wenig Geld ziemlich viel Wohnraum kaufen und sowas. Und die rennen da durch Tiflis und schnauzen 22-jährige Kellnerinnen an und sagen, sprechen Sie mit mir in einer anständigen Sprache, nicht in dieser Affensprache. So, die Affensprache ist Georgisch, eine mehrere tausend Jahre alte Sprache mit einer komplett eigenen Schrift, überhaupt nicht verwandt mit dem slawischen, dem indogermanischen Sprachen, nichts. So, dann, warum sollte eine 22-jährige Georgierin Russisch sprechen? Sie ist nach der Sowjetunion geboren, sie musste nicht in der Schule Russisch lernen, ja. Also alte Leute sprechen Russisch, junge Leute sprechen Englisch. So einfach ist das. Und junge Leute sind auch gar nicht mehr so jung. Das sind nämlich alle Jahrgänge, die irgendwie, also unsere auch schon, die so in den 80ern sozialisiert wurden, die sind da auch schon dabei. Ne? Als die Sowjetunion zusammenbrach, waren die 20, 22 Jahre alt. Vielleicht.
Und haben sich auch woanders hingewendet.
Natürlich. Wer will denn in Russland leben? Nicht mal die Russen.
Aber zum Beispiel der Milliardär Bizina Ivanishvili, der die langjährige Regierungspartei Georgischer Traum gegründet hat einst, der hat lange in Russland gelebt. Warum ist er überhaupt in die Politik seines Landes, also Georgiens, gegangen?
Auch eine ganz spannende Frage, die ich nicht eindeutig beantworten kann. Aber
Sie versuchen es.
Ich taste mich mal ran, weil ich suche natürlich auch immer nach Erklärungen. Ja? Also Bizina Ivanishvili hat in Russland gelebt in den 90er Jahren, als dort dieser Mafia-Kapitalismus etabliert wurde und hat da sehr viel Geld verdient. Dass Ivanishvili direkte Kontakte zu Putin hat, ist nicht nachgewiesen, um es ganz klar zu sagen. Sein Verhalten deutet aber darauf hin, dass russische Kreise damit beeinflussen. Bizina Ivanishvili hat, das wissen viele nicht und das erzählt er auch gar nicht gerne, er hat Saakaschwili und die demokratische Unabhängigkeit Georgiens unterstützt. Dann hat er sich nach dem Krieg 2008 mit Saakaschwili überworfen und ist 2012 aufgetaucht mit seinem ganzen Geld und in die Politik gegangen. Als Bizina Ivanishvili 2012 in die Politik gegangen ist, war sein Reichtum, umfasste sein Reichtum etwa die Hälfte der gesamten georgischen Wirtschaftsleistung. Das ist gigantisch, das Land ist arm, trotzdem ist es gigantisch. So, und er zog nun da so ein als Heilsbringer und verbreitete die Legende, kann stimmen, muss nicht, ist auch wurscht, dass er als Kind barfuß gelaufen ist und dass er reich geworden ist und dass er nun das Geld quasi seinen Landsleuten zurückgeht. Er hat da eine Kirche gebaut, er hat einen Hochzeitspalast gebaut, er hat Dächer decken lassen, er hat ein Krankenhaus in der nächsten Kreisstadt seines Geburtsortes errichten lassen, wo es eine kostenlose medizinische Versorgung gab und all solche Sachen. So, die Georgier dachten, oh wow, wir haben unseren Heilsbringer gefunden, unseren Retter und haben den gewählt. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die den gewählt haben, die heute in kompletter Opposition zu ihm stehen. Dann sah das auch ganz gut aus. Der hat Fernsehsender finanziert, in denen wirklich Spitzenjournalisten Spitzenjournalismus abgeliefert haben und Georgien kriegte einen politischen Diskurs, der wirklich gut war. Und dann nach ein paar Jahren änderte sich das, warum auch immer. Also es wurde immer strikter, die Kirche wurde immer mächtiger mit diesen homophoben Narrativen, mit völkischen, rassistischen, nationalistischen Tönen und so weiter, was natürlich meistens sich gegen EU und NATO gewendet hat und gegen westliche Demokratien und Liberalismus an sich. Und das eskalierte, kulminierte im Frühjahr 2023 mit dem Versuch, ein Gesetz nach russischem Vorbild durchzubringen, das sogenannte NGO-Gesetz. Also es geht darum, Nichtregierungsorganisationen vom Tierschutz bis zu Amnesty International, Transparency International und so weiter, Thinktanks etc., damit zu kriminalisieren, dass wer mit dem Ausland zusammenarbeitet, sich als ausländischer Agent registrieren lassen muss. Das ist ein Gesetz, was ein wesentlicher Baustein in Russland war, um die nicht funktionierende Demokratie endgültig zu töten. Und das haben die Georgier schon gesehen und schwupps waren, ja, ich glaube es waren 200.000 Leute auf der Straße. Das ist für Georgien, das 3,5 Millionen Einwohner hat, von denen 1 Million im Ausland sind, da würde ich mal sagen, das sind mehr als 10% der mobilisierungsfähigen Bevölkerung.
Beträchtlich.
Das ist schon echt was. Und dann haben die das auch abgewendet gekriegt, auch mit Hilfe von Diplomaten aus der EU, die gesagt haben, das geht so nicht, das ist nicht mit EU-Recht kompatibel und so weiter. Und dann haben sie nachgelegt. Und mittlerweile gibt es dieses Gesetz. Es gibt ein Gesetz für traditionelle Lebensformen, das nur eine Mutter-Vater-Kinderfamilie geben darf. Wahrscheinlich eher Vater-Mutter-Kinderfamilie geben darf. Und alle anderen Lebensformen komplett ausgeschlossen sind und überhaupt nichts mit Traditionen zu tun haben. Und all diese Sachen sind aus Russland teilweise wörtlich abgeschrieben worden und in den georgischen Kontext gestellt worden. Das war wirklich heftig. Es gab dann wahnsinnige Übergriffe. Ich glaube, es war im Mai 23, nachdem sie versucht haben, das Gesetz zu etablieren, saß ich am Schreibtisch in Berlin und habe mir den Livestream von einer großen Demo angeguckt und sah, wie mein Protagonist aus einer Radioreportage so zusammengeschlagen wird, dass ich ihn nicht wiedererkannt habe. Ich habe dann ein Foto von ihm gesehen auf der Intensivstation. Der Kopf hatte sich verdoppelt. Ist dann nach Hamburg geflogen worden, wo am Universitätskrankenhaus Eppendorf Spezialisten sein Augenlicht gerettet haben. Seitdem haben wir es mit einer Polizeigewalt zu tun, wie ich sie eben schon beschrieben habe. Teilweise von leitenden Beamten. So, gleichzeitig versuchen diese Leute, Journalismus zu kriminalisieren. Also es gibt den Fall der Journalistin Zia Amakhlobeli. Das ist eine Kollegin, die ein unabhängiges Forum gegründet hat. Eins heißt Batumelebi, das andere heißt Netgazeti. Die ist natürlich auch demonstrieren gegangen, weil es geht natürlich auch um Pressefreiheit hier. Weil nichts mögen die Leute weniger als Pressefreiheit. Das sehen wir in Deutschland mit der Lügenpresse und so weiter. Ja, die Diffamierung von Journalisten. Und die hat einem leitenden Polizeibeamten bei der Festnahme, der war unverschämt, hat die so eine Ohrfeige gegeben. Aber eher so, ja, so.
Ein leichter Klaps.
So, und dafür ist sie für 4 Jahre in den Knast gesteckt worden. Es gibt zu der Polizeigewalt auf der Straße, wo nachgewiesen, dokumentiert, Leute anderen Leuten am Boden liegen, gegen den Kopf treten. Keine Untersuchung.
Dieses Abdriften in Autokratie, in Diktatur, muss man ja sagen, das hatte sich ja schon lange angekündigt. Und es gab auch immer Proteste, wie Sie sie ja auch beschrieben haben. Aber eine richtig einige Opposition, die gibt es in Georgien nicht. Warum gibt's eigentlich nicht?
Es gibt in Georgien sehr viele Menschen, die sehr starke Werte haben, die unseren entsprechen. Und es gibt sehr viele Politiker, die eigentlich nur ihre eigenen Ziele verfolgen, auch in der Opposition. Und das hat dazu geführt, dass viele junge Leute sich angewidert von der vom aktiven Politikbetrieb abgewandt haben. Das heißt, das ist auch ein bisschen ein Problem der Generation. Wo sind die eigentlich, die hier die Bundestagsstipendien hatten, die für Thinktanks gearbeitet haben, die fantastische Analysten sind, die das Handwerk komplett beherrschen? Die sind nicht früh genug aktiv geworden, meiner Ansicht nach, sondern haben das zu lange schleifen lassen. Die jetzige Opposition hat den Weckruf gehört, glaube ich. Es sind übrigens auch gerade 8 führende Oppositionspolitiker im Gefängnis. Bei den gefälschten Parlamentswahlen im Oktober 2024 haben alle Oppositionsparteien ihre Mandate nicht angetreten. Sie waren aber nicht in der Lage, sich im Vorfeld, also im Sommer 2024, auf eine gemeinsame Liste zu einigen, um gegen den georgischen Traum stärker auftreten zu können. Also es sind ein Haufen Eitelkeiten am Werk, ein Haufen Feindschaften intern. Dann gibt es die Partei von Michail Saakashvili, der eine extrem polarisierende Figur ist, der zurzeit im Gefängnis sitzt in Georgien. Und viele betrachten es zu Recht als rufschädigend, mit dieser Partei auf einer Liste zu sein. Die heißt Vereinte Nationale Bewegung. So, die Vereinte Nationale Bewegung war aber nicht so selbstlos zu sagen, wenn wir das Hindernis sind, um die Oppositionellen zu vereinen, dann ziehen wir zurück für diese Runde. Das wäre der richtige Schritt gewesen.
Ist der Kampf um die Freiheit in Georgien dann nicht schon längst entschieden? Ist Georgien nicht schon viel zu weit auf diesem autoritären Weg vorangeschritten, als dass er noch umkehrbar wäre?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben es ja auch hier nicht mit klassischen Diktaturen zu tun. Das sind ja Mafia-Gebilde, mit denen wir hier zu tun haben. Es geht ja nicht darum, eine Beglückung zu streuen, wie es in der Sowjetunion war. Oder wie es Religionen tun, sondern es geht schlicht und einfach um die Geschäftsinteressen, die egoistischen Interessen, die korrupten Interessen von Machtklicken. Im Umfeld von Wladimir Putin, im Umfeld von Betsina Ivanishvili und dann auch natürlich immer mit dem Paten Putin, würde ich mal sagen, im Zentrum, der versucht, Geopolitik nach Mafia-Art zu betreiben und damit natürlich Rechtsstaaten und Demokratie zugrunde zu liegen, denn das ist das Gegenteil von Mafia, Rechtsstaat und Demokratie.
Aber mafiöse Strukturen könnten sich doch genauso fest einfressen wie zum Beispiel Ikonenverherrlichung.
Ja, haben sie ja schon. Leider.
Eben, und aber, deswegen auch meine Frage.
Ja, ist schon klar. Aber nein, Georgien ist noch nicht vorbei. Die Mehrheit der Bevölkerung ist da. Als ich jetzt gerade in Georgien war, also es demonstrieren seit während dieser Aufzeichnung mehr als 280 Tagen Georgierinnen und Georgier jeden Abend vor dem Parlament. Das sind mal 200-300 und zu Spitzenzeiten können das auf 1 bis 200.000 anwachsen. Also das Ding ist nicht vorbei.
Also Georgien immer noch an einem Scheideweg, aber nicht auf dem schiefen Weg?
Sagen wir steiler Weg. Für die Demokraten äußerst steil. Und je länger und langsamer sie werden, desto steiler wird es.
Vielen Dank, Thomas Franke.
Dankeschön.
Warum Georgien sich vom Westen abwendet und welche Rolle Russland dabei spielt, darum ging es im Gespräch mit Thomas Franke. Zusammen mit Gesine Dornblüt hat er ein Buch dazu vorgelegt: Kampf um die Freiheit, Georgien und der lange Arm des Kreml.
Matthai fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.